Wir müssen eine Art gewaltfreie Kommunikation finden, also wir sollten eine finden, weil es einfach hilft, auf Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, weil egal wie wir es formulieren, Menschen, das Ego macht oft daraus, du sagst mir gerade, ich bin ein schlechter Mensch, du willst mir gerade mein Essen wegnehmen oder verbieten.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch. Das hier ist ein Podcast über Klima, über Ernährung und über die Frage, wie wir eigentlich über diese Themen sprechen miteinander. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz macht vegane Produkte, nicht unbedingt nur für Leute, die ganz konsequent vegan leben, sondern für alle, die ab und zu mal was fürs Klima essen wollen. Und in dieser Folge spreche ich mit Aljoscha Mutadi. Aljoscha ist Arzt, Ernährungsberater, Aktivist und Influencer und bekannt geworden ist er zum Beispiel durch seinen YouTube-Kanal Vegan ist ungesund. Er ist außerdem einer von den Fab Five, also einer der Coaches in der Netflix-Serie Queer Eye Germany. Und er setzt sich für vegane Ernährung, Klimaschutz und die Rechte der LGBTQIA+-Community ein. Aljoscha, schön, dass du da bist.
Sehr schön, ich freue mich. Das war ein sehr akkurates und perfekt aufgesagtes Introduction Statement. Ich freue mich.
Hat alles gestimmt?
Perfekt.
Sehr gut. Dann setze ich direkt wieder oben an. Also du bist Arzt und Ernährungsberater, aber du bist auch selbst Veganer. Und du hast ja diesen YouTube-Kanal Vegan ist ungesund. Das hat bestimmt einen Grund, dass du den so genannt hast. Wie oft hörst denn du das? Dieses Vegan ist doch eigentlich ungesund oder nicht gesund genug. Da fehlt was.
Ich höre es nicht mehr so oft. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich mich jetzt irgendwie in Kreisen bewege, in denen die Leute das halt einfach alle wissen und ich damit einfach wenig konfrontiert werde. Und die Idee ist ja damals beim Kanal so entstanden, den es ja jetzt aktuell zwar noch gibt, aber wir arbeiten ja nicht mehr zusammen oder wir produzieren nicht mehr zusammen. Und die ist entstanden, weil wir halt bei YouTube einfach eingegeben haben, vegan ist, weil wir gucken wollten, was die Leute so suchen und dann kam halt das ungesund. Und dann dachten wir so, ja gut, dann nehmen wir uns halt so. Die Alternative wäre vegan Istanbul gewesen, das war der zweite Vorschlag. Und das fanden wir etwas spitz.
Wäre auch lustig gewesen.
Ja, für Deutschland vielleicht ein bisschen spitz. Auf jeden Fall, genau, so ist das entstanden. Und ich würde sagen, wenig. Weil, wie gesagt, ich mache diesen Aktivismus ja jetzt, ich mache es jetzt auch schon relativ lange. Und natürlich passiert es mal in Situationen, in denen man auf, ich sag mal, neue Menschen stößt, dass die dann so sagen, ja, aber ist das nicht, muss man dann nicht mit Nährstoffen und so. Und wenn ich dann die Energie habe, dann versuche ich das direkt irgendwie kurz aufzuklären. Ja. Aber es hält sich tatsächlich in Grenzen bei mir jetzt. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Blase.
Aber hättest du denn die Energie, mir das einmal kurz aufzuklären, ob da irgendwas dran ist?
Ja, natürlich, nein. Also auf gar keinen Fall. ich glaube, in dem Zusammenhang ist erstmal wichtig zu sagen, dass eine vegane Ernährung gar nichts mit gesunder Ernährung zu tun hat. Also rein gar nichts. Für mich, also Veganismus ist per Definition eine ethische Bewegung, in der es ausschließlich darum geht, das Ausnutzen und Ausbeuten von Tieren in jeglicher Form zu boykottieren und sich für Alternativen auszusprechen. Das heißt, eine vegane Ernährung kann komplett ungesund sein. So. Kann auch einfach aus, keine Ahnung, Pommes und Ketchup bestehen. Ernährt man sich vegan, aber lebt total ungesund. Eine pflanzliche Ernährung oder das, was wir anstreben wollen, eine vollwertig pflanzliche Ernährung, kann sogar sehr viele gesundheitliche Vorteile haben. Also vor allem, was unser Herz-Kreislauf-System angeht, was bestimmte Krebssorten angeht. Das ist also, theoretisch gesehen kann es im Zusammenhang mit einer gesunden, also Lebensweise wie Sport, Bewegung, Nichtrauchen, Alkoholkonsum und solche Sachen, das ist halt immer so ein bisschen komplexer als einfach nur schwarz-weiß. Weil theoretisch gesehen ist es natürlich möglich, dass man mit einem geringen Fleischkonsum und einem hohen Anteil an vollwertig pflanzlichen Lebensmitteln auch gesund lebt und eben mit zum Beispiel nur verarbeiteten pflanzlichen Produkten, beziehungsweise veganen Alternativprodukten, auch sehr ungesund leben kann. Also ne, deswegen meine ich immer, es ist schwierig, da irgendwie so pauschal eine Aussage zu treffen. Aber wie gesagt, eine vollwertig pflanzliche, gut geplante Ernährung kann sehr viele gesundheitliche Vorteile haben und hat, wie gesagt, dann auch noch den Vorteil, dass es ethisch und fürs Klima besser ist.
Also ist so vegan als Label, sagt erstmal gar nichts darüber aus, ob das jetzt besonders gesund ist. Ich meine, ist ja auch klar, es sagt halt einfach nur, dass du viele Dinge weglässt und da kann alles Mögliche bei rauskommen.
Genau. Also wie gesagt, vegan ist erstmal nur eine ethische Bewegung und das bedeutet, ich möchte nicht länger Teil dieses ausbeuterischen Systems sein. Ich möchte nie mehr dafür zahlen, dass ein Lebewesen für mich oder für das, was ich konsumiere, sterben muss. Und das kann, wie gesagt, auch nur aus Mistprodukten bestehen. Das ist erstmal nicht Teil der Definition von Veganismus.
Und ist das auch für dich der Ursprung dessen, warum du Veganer geworden bist? Eher so ein ethischer Ansatz als jetzt die Idee, ich will mich irgendwie gesund ernähren, dann versuche ich es mal mit vegan.
Genau, also ich bin tatsächlich aus ethischen Gründen vegan geworden. Ich war ein sogenannter Pudding-Veganer am Anfang. Also ich hab nur Alternativprodukte und so ein Zeugs gegessen, also fast ausschließlich. Also ich betreibe jetzt gerade ein bisschen, aber ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich war so, ich bin völlig lost. Ich habe vorher die ganze Zeit nur Fleisch und Käse und alles gegessen. Ich ersetze das jetzt einfach. Ich mache jetzt einfach dasselbe wie vorher, nur in vegan. Und genau deswegen finde ich auch Alternativprodukte so gut, weil sie halt einfach vielen Menschen den Weg dahin leichter machen. Und dann habe ich mich irgendwann angefangen, mit Ernährung auseinanderzusetzen und auch mit den Konsequenzen für unser Klima und so kam dann halt eins zum anderen. Aber ich glaube, meine Grundmotivation war immer die Ausbeutung von Tieren. Also auch bei den anderen Themen. Für mich ist das ja so, klar, wenn ich darüber rede und ich den Leuten versuche, das nahe zu bringen, dann ist es natürlich gut, wenn man sagt, übrigens, das ist auch gut fürs Klima, übrigens, das kann auch gut für deine Gesundheit sein. Und am Ende den Tieren ist es ja scheißegal, warum du aufhörst, sie zu essen, ne? Also oder die tierischen Produkte. Ob du jetzt sagst, ich mache das nur fürs Klima oder ich mache das nur für meine Gesundheit. Das ist halt ein bisschen, das Problem damit ist ja immer ein bisschen die Konsequenz daran. Also nicht die Konsequenz, sondern das konsequente Verhalten, weil ich glaube, dass Menschen, die es fürs Klima oder für die Gesundheit machen, tendenziell eher sagen, ich mache mal eine Ausnahme, mir ist das nicht ganz so, ja, ich kann jetzt ruhig mal einmal sowas. Und ich glaube, Menschen, die es aus ethischen Gründen machen, sind tendenziell eher so, dass sie sagen, nee, ich will damit einfach gar nichts mehr zu tun haben. Also, weil man halt wirklich weiß, dass es einfach furchtbar ist. Und jeder weiß, dass wenn du es fürs Klima machst und du einmal was isst, was nicht gut fürs Klima ist, dass davon das Klima nicht sofort kaputt geht. Ne? Das ist ja so, funktioniert das ja nicht. Das ist ja ein größeres Problem. Und bei der Gesundheit genauso.
Und wenn du jetzt aber sagst, du hast früher total viel Fleisch und Käse gegessen und dann gestoppt, das ist ja schon dann irgendwie so ein heftigerer Shift. Mhm. Bei mir zum Beispiel, ich habe irgendwie nie viel Fleisch gegessen. Ich kannte das auch gar nicht so. Also ich war da nicht von zu Hause so dran gewöhnt oder so. Und dann habe ich irgendwann halt keins mehr gegessen. Und es war eigentlich gar keine richtig große Veränderung für mich. Was hat es denn dann bei dir ausgelöst, dass du so eine Wende gemacht hast?
Also tatsächlich bei uns gab es, ich erinnere mich auch als Kind schon, es gab kein Abendessen und kein Mittagessen ohne Fleisch und auch kein Frühstück. Also es gab immer Fleisch, ja. Und bei mir auch während meines Studiums, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals wirklich bewusst eine vegetarische Option, für mich für eine vegetarische Option entschieden zu haben. Ich habe das immer konsequent ignoriert. Ich war so, warum soll ich irgendwas Vegetarisches essen? Also für mich war Fleisch wirklich mein Gemüse. Ja, das habe ich auch früher immer schön raushängen lassen, wie man das ja so kennt.
Hattest du auch so T-Shirts mit
Oh nee, so schlimm war es da noch nicht, aber ich habe das schon gut raushängen lassen. Und ich habe im Endeffekt das über so einen Kurzfilm, also das war bei Facebook irgendwie so eine Art, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber so, ich sage jetzt einfach mal sowas wie Earthlings oder Dominion, aber in 15 Minuten. Also es war halt einfach so eine 15-Minuten-Sequenz, in der man jegliche, also so, ich bin gerade rhetorisch echt stark heute, in der man quasi jede Form der Tierausbeutung einmal kurz gesehen hat, die Milchindustrie, Leder, Fleisch, ne, du weißt das alles und ja. Ich habe einfach nur geweint. Also ich saß da am Computer und ich habe nur geheult. Und normalerweise habe ich immer weiter gescrollt und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was an dem Tag anders war. Ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß, dass damals es gab so eine neue Facebook-Funktion und das war dieses Autoplay. Das heißt, du hast gescrollt und die Videos haben automatisch angefangen. Das konnte man später deaktivieren. Und das hat angefangen, das Video, und ich war so, oh nee, kein Bock, ne? Weil wenn man das guckt, dann ist man so, dann du versaust mir quasi mein Essen. Und naja, jedenfalls habe ich es dann geguckt, habe nur geheult und habe gesagt, ich muss jetzt was ändern.
Und das war dann richtig so von einem Tag
auf den anderen? Nein. Auch das habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich bestimmt noch, also ich würde sagen, ich bin dann erstmal so flexitarisch geworden, habe dann gesagt, nee, ich mache jetzt nur ganz selten und dann Bio. Dann ist das aber auch wieder hoch und runter gegangen und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, komm, Fleisch brauche ich nicht. Dann bin ich vegetarisch geworden. Da habe ich auch dann irgendwie nur noch Bio-Käse und Biomilch. Und dann hat eine Freundin von mir beim Sport meinte zu mir, du weißt schon, Milchindustrie und so, ne? Habe dann kurz angeschnitten und ich war so, la la la, hör auf darüber zu reden, nimm jetzt nicht auch noch meinen Käse weg, ich bin schon vegetarisch. Naja, und dann irgendwann kam halt eins nach dem anderen und ich bin halt auch Step by Step tatsächlich, habe ich mich dann daran getastet und ich weiß auch nicht, ich glaube, das hilft mir aber tatsächlich in meinem Aktivismus ein bisschen, weil ich eben selber ein Mensch war, der das nicht sofort geschafft hat und der fast Stress davor hatte, diesen Gedanken zu Ende zu führen, weil das so extrem wirkte und so radikal und so, oh mein Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das ist so lecker, ich liebe Käse, ich weiß dann auch gar nicht, was ich machen soll. Und dann kommen diese ganzen Fragen, was ist mit Nährstoffen, was ist mit B12, was ist mit Protein, ich mache gerne Sport, falle ich dann irgendwann auseinander, was ist mit, keine Ahnung, also ich sage jetzt einfach mal alle Fragen, die man sich so stellt, was ist, wenn ich unterwegs bin, was ist mit Leder, was ist mit Sachen, die ich schon zu Hause habe, ab wann bin ich konsequent, ab wann bin ich inkonsequent. Und ich glaube, dieses Verständnis dafür hat mir so ein bisschen geholfen, in der Kommunikation Menschen den Druck zu nehmen und zu sagen, hey, wichtig ist am Ende das Ziel und der Weg dahin muss nicht vorgefertigt und vordefiniert sein, dass du von jetzt auf gleich sofort 100% vegan wirst und dann auch so vegan, wie es das Internet dir vorgibt oder Menschen im Internet, die ja sowieso immer einen Fehler finden und immer sagen, dass das ist falsch, das ist nicht richtig. Und ich glaube einfach, dieser Spruch, den ich immer schon gesagt habe, der von meinem Vater kommt, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an, soll ja positiv klingen, bedeutet, jeder Schritt in die Richtung vegan ist ein guter Schritt und motiviert einen weiterzugehen und den richtigen Weg zu gehen. Und das Wichtige daran ist natürlich nur, dass man dranbleibt und sich nicht dann irgendwann ausruht. Ne? Und das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache. Aber ja, da habe ich wieder sehr viel geredet.
Ich würde gern gleich noch mal auf dieses Thema Kommunikation und diesen langsamen Fortschritt kommen, aber ich will vorher kurz, ohne jetzt so super viel über Rezepte zu sprechen, nach dem Käse fragen, weil ich finde, das ist ein totaler Klassiker, dass Leute sagen, ja, aber auf Käse könnte ich nicht verzichten. Käse ist wie so ein Heiligtum dann noch.
Voll. Achillesferse des Veganismus.
Genau.
Sehne?
Achillessehne, wie ersetzt du Käse? Achillesferse.
Ja?
Ja.
Oh Gott,
also auf jeden Fall Wunderpunkt.
Ja, der Wunderpunkt, ja.
Wie ersetzt du Käse?
Also ich ersetze ihn gar nicht mehr im Sinne von, ich hole mir nie Alternativprodukte, so, ich brauche das nicht. Ich habe mir so eine eigene Magic-Soße kreiert, die ich absolut liebe und ich finde, also ich nenne die auch so ein bisschen Käsesoße in Anführungszeichen, weil die für mich dieselbe Funktion erfüllt, aber nicht wirklich wie Käse schmeckt, aber so eine richtig geile, cremige Konsistenz in mein Essen reinbringt. Und die besteht aus weißem Mandelmus, gemischt mit Hefeflocken, einem Schuss Zitrone und ein bisschen Salz. Und die nehme ich zum Beispiel, die mache ich über meine Pizza drauf, die mache ich auf die Lasagne am Ende drauf. In etwas abgewandelter Form kommt die auch so in mein Essen, um so eine Sahnesoße zu machen. Das ist für mich, das reicht mir vollkommen, ich liebe das. Und versuche Menschen aber, wenn die mich fragen, natürlich ist es eine sehr häufige Frage, was machst du mit Käse? Ich versuche Menschen immer zu sagen, ich glaube, da hat jeder einen anderen Hebel, aber das, was mir am meisten hilft, ist einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig einem die Dinge im Leben wirklich sind. Also was stellen wir den Geschmack von Käse versus dem Leben nicht nur von einem Lebewesen, sondern meist von mehreren. Also wir haben die Mutterkuh und wir haben das Kalb, also die Babys. Und wenn wir darüber nachdenken, wie grausam dieses System ist, dann relativiert sich das relativ schnell. Ne? Also wenn man sich einfach selber mal vorstellt, Tiere könnten sprechen. Ich würde zu der Kuh gehen, zu der Mutterkuh, die vielleicht schwanger ist oder das Baby gerade auf die Welt gebracht hat und ihr erklären, warum ich jetzt unbedingt Käse essen möchte, warum ich nicht darauf verzichten kann, weil es einfach so lecker schmeckt. Und wir einfach also uns bewusst machen, wie unfassbar privilegiert das ist, sich für diese 5 Minuten Geschmack, natürlich mehrfach am Tag in verschiedenen Produkten, über Lebewesen zu stellen, die nichts als Liebe in sich tragen. Also wirklich, das sind einfach so die liebevollsten Lebewesen. Die würden niemandem was tun, es sei denn, man versucht, ihnen ihr Babys wegzunehmen. Ich finde Kühe einfach wunderschön. Und ich meine, gut, dass sie jetzt wunderschön sind, hat natürlich erstmal nichts mit den Ethischen. Aber ich habe einfach, immer wenn ich diese Augen und diese Tiere sehe und wie liebevoll die sind, und denke ich mir immer, krass, ich kann das einfach nicht verstehen, dass wir so abgestumpft inzwischen sind. Ich verstehe natürlich, wie das passiert. Ne? Also ich habe es ja selber durchgemacht und ich weiß auch, dass ich selber gesagt habe, ich könnte da nicht drauf verzichten. Aber ich glaube, mir ist es immer wieder wichtig, Menschen zu sagen, guck dir die Filme nochmal an, schau nicht weg. Ich weiß, dass es schmerzhaft ist, aber das ist das, was dir am Ende hilft, zu sagen, nee, so gut das schmeckt, das kann es nicht wert sein.
Mhm. Ja, da habe ich jetzt gerade gar nichts hinzuzufügen. Dann frage ich, aber jetzt will ich auch nicht mehr über Käse sprechen, jetzt lassen wir den Käse mal.
Plus, ich kann aber auch noch was dazu sagen. Wer möchte, kann ja auch Alternativprodukte probieren. Das Ding ist ja, die werden ja immer geiler. Also, als ich vegan geworden bin, gab es wirklich irgendwie zwei Sorten veganen Käse, ne? Oder, weiß nicht, ob man das noch so nennen darf oder ob wir jetzt angeklagt werden, weil ich veganer Käse gesagt habe, weil es ist ja kein Käse. Aber es gibt inzwischen so viele Alternativen und es wird immer mehr und es wird immer besser, weil je mehr wir das probieren und je höher die Nachfrage ist, desto mehr coole Sachen werden auch rauskommen. Das ist halt einfach so. Und deswegen, Leute, also selbst wenn ihr sagt, ich könnte das nicht, ihr müsst es auch gar nicht. Es wird wirklich immer, immer besser und es gibt schon Käsealternativen, die so nah an das Original rankommen, dass ich mir denke, komm, probiert das erstmal.
Ja, voll. Der Abstand ist echt gar nicht mehr so groß, ne? Dann komme ich jetzt, wie angekündigt, noch mal ein bisschen zu diesem Kommunikationsthema. Bei Queer Eye, haben ja vielleicht manche HörerInnen auch gesehen, da berätst du die Menschen ja, wie sie sich ein bisschen besser ernähren können. Und hast dann ja auch genau vielleicht diese Begegnungen, wo du meintest, die kommen vielleicht in deinem Alltag sonst gar nicht mehr so viel vor, weil du relativ klar eingeordnet bist in so einer veganen Bubble und jeder weiß auch wahrscheinlich schon, dass du Veganer bist und so. Wie ist denn das? Meinst du, wir brauchen mehr solcher Begegnungen, wo man wirklich auf Leute trifft, die sich ganz anders ernähren oder eine ganz andere Grundhaltung haben zu so einem Thema wie Ernährung?
Also ich glaube, die Verantwortung generell liegt eher in der Aufklärung, also in der Politik und in der im Bildungswesen, was das Thema Veganismus, Ernährung und Transparenz bezüglich Tierethik und so angeht. Aber das bedeutet nicht, dass ich die Verantwortung der Individuen komplett entziehen möchte. Ich glaube zwar, ich habe irgendwann mal bei Instagram ein Video hochgeladen und habe ich gesagt, und ich glaube, so um den Dreh rum, wir sind nicht das Problem, aber wir können Teil der Lösung sein. Und ich glaube, das hat für mich viel damit, also viel am Ende mit Kommunikation zu tun. Und ja, es hilft natürlich, wenn wir diese Blase verlassen. Natürlich müssen wir Menschen aufklären. Wir müssen allerdings, also ich glaube, es ist sinnvoll zu beachten, je weiter diese Menschen von unserer Lebensrealität entfernt sind und je weiter sie von, also je weniger Kontakt sie mit dem Thema Veganismus hatten, desto geduldiger und ich denke, ruhiger, vorsichtiger, empathischer sollten wir in der Kommunikation sein, um etwas bewirken zu wollen. Ich möchte damit die Daseinsberechtigung radikaler oder radikal wirkender AktivistInnen nicht irgendwie runtersprechen, ne? Also ich finde, alle Formen des Aktivismus haben ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, was den Mainstream und die Effizienz angeht, ist so das Zusammenspiel aus diesen quasi sehr, sehr radikal wirkenden Menschen und dem Mittelweg und vielleicht den sehr soften irgendwie funktioniert. Ich weiß es nicht, aber ich für mich merke, dass es sowohl meiner Psyche als auch in der Kommunikation mit anderen Menschen mir hilft und mich weiterbringt und auch den Aktivismus schneller voranbringt. Aber das ist halt, wie gesagt, auch sehr subjektiv.
Und wie, also auch als Ernährungsberater, wie hilft man Menschen dabei, ihre Gewohnheiten zu verändern? Also muss jetzt gar nicht um Veganismus gehen, aber ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil von diesem, warum es so langsam geht oder warum da so große Blockaden kommen, dass es einfach schwerfällt, seine Muster, seinen Alltag anzupassen. Hm. Hast du da irgendwie so Tipps, die du gibst?
Also ich glaube, auch da hilft es total, sich ein bisschen versuchen, nicht von sich aus zu sprechen. Das ist, wir neigen, glaube ich, immer alle sehr davon, aus unserer Perspektive Dinge zu sehen, was völlig normal ist, aber das führt halt dazu, dass wir Dinge schon geschafft haben und es natürlich dann auch leicht fällt, darüber zu sprechen, weil wir sie halt schon geschafft haben oder im Prozess sind dabei und sich ein bisschen kurz zurückzunehmen und zu überlegen, dass jeder Mensch halt eine andere Lebensrealität hat und andere Probleme, andere Struggles. Und ich glaube, dass es, also ich glaube nicht, dass es so die eine Lösung gibt, wenn es darum geht, irgendwie jetzt, wie wir Menschen überzeugen können, aber also ich glaube, eines der größeren Probleme ist, dass Menschen Angst haben vor Veränderungen. Also nicht Angst im Sinne von Panik, sondern es löst in Menschen einfach Stress aus, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, dann kommen die ganzen Fragen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, es schmeckt aber so gut. Vielleicht hat man auch Angst vor Ausgrenzung, ich weiß es nicht. Es gibt ja super viele Sachen. Und wir sind einfach krasse Gewohnheitstiere. Und ich glaube, aus meiner Perspektive, was am sinnvollsten ist, ist, Menschen den Druck zu nehmen, dass sie nicht sofort perfekt sein müssen in dem, was wir uns wünschen, was auch immer das bedeutet. Und das ist eben dieses Baby-Steps-Ding oder dieses Weg vom Schwarz-Weiß-Denken. und Menschen quasi zu ermutigen, dass es halt auch Spaß machen kann. Also ich glaube, wenn wir Menschen ermutigen, Dinge zu tun, weil sie auch Spaß daran haben können und weil es am Ende gut für sie ist und ihnen dann aber auch gleichzeitig noch den Druck nehmen und sagen, du musst es nicht sofort schaffen und wenn du mal ausrutschst, dann ist das okay. Und wenn du es am Ende schaffst, profitierst du auch noch davon und tust auch noch was Gutes, dann ist das viel besser, als zu sagen, ey, ich mach das übrigens schon, wieso machst du das noch nicht? Weil es sterben Tiere dafür, du Monster. Das macht ja, also ne, das Problem ist, dass wir oft, wir müssen eine Art gewaltfreie Kommunikation finden, also wir sollten eine finden, weil es einfach hilft, auf Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Weil egal, wie wir es formulieren, Menschen, das Ego macht oft daraus, du sagst mir gerade, ich bin ein schlechter Mensch, du willst mir gerade mein Essen wegnehmen oder verbieten. Das ist ja das, was unser Kopf daraus macht. Ne? Also es gibt genügend andere Beispiele, wo Leute das Gefühl haben, du nimmst mir mein Schnitzel weg. Oder Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, ihr nehmt mir unsere Freiheit weg, obwohl wir gerade eine Pandemie haben. Und also Menschen haben immer schnell das Gefühl, ihnen wird etwas verboten oder weggenommen. Und sie wollen entscheiden darüber. Ich möchte über diesen Prozess entscheiden. Ich möchte entscheiden, wann und wie und wo ich was mache. Und ich lasse mir nichts sagen oder verbieten. Und das zu schaffen in der Kommunikation, wo es ja eigentlich gar nicht um uns geht, sondern es geht ja um Tiere. Wir sind ja gar nicht betroffen. Das heißt, wir machen das ja für andere Lebewesen. Wir können aber, ich könnte jetzt mit, sagen wir mal, du bist nicht vegan, ne? Und ich baller dich jetzt voll mit Informationen für eine Stunde und sag dir, warum es absolut sinnvoll ist und Spaß machen kann und toll ist und ich bin super nett. Und du sagst am Ende, ist mir scheißegal, ich hole mir jetzt einen Schnitzel. Dann muss ich damit leben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir müssen eine gewisse Machtlosigkeit akzeptieren, sonst gehen wir kaputt. Weißt du, was ich meine? Also
ja, also du meinst auch sozusagen im Aktivismus, ja, oder in diesem Versuch, was zu verändern.
Genau.
Sonst muss man sich so ein bisschen so ein Frustrations...
genau.
Wie heißt das? Das Frustrationspotenzial denken, sozusagen.
Ja, erhöhen, genau. Ja. Ja. Weil es bringt einfach nichts. Also ich glaube, man muss immer so ein bisschen versuchen, einen Weg zu finden, wie man die eigene Psyche auch schont und weiter effektiven Aktivismus betreiben kann. Und wenn man merkt, okay, bei der Person kommt gar nichts an, es ist scheißegal, was ich jetzt sage, dann lass die Person halt sein und geh woanders hin. Ich glaube, wir denken halt auch oft, dass Einzelpersonen super viel Auswirkungen haben, aber das ist ja gar nicht so. Ich meine, wenn man das mal hochskaliert, ich spreche mit einer Person oder mit 10 Personen und die sagen danach, ich esse weiter Schnitzel, dann dreht sich die Kugel genauso weiter. Und wenn die vegan leben, dreht sich die Kugel genauso weiter. Natürlich würde ich mich freuen, wenn die vegan leben. Aber das Problem ist ja viel globaler und größer als einfach nur irgendwelche 5 Leute, mit denen ich gerade ein Gespräch geführt habe oder die eine Person, die ich in der Bahn getroffen habe und versucht habe zu überzeugen. Und ich glaube so ein bisschen, das hilft mir persönlich auch immer zu verstehen, okay, das Problem liegt jetzt nicht bei dieser einzelnen Person, ja, auch wenn es natürlich schön wäre.
Auch wenn es schön wäre. Wo, also weil du das gerade schon so sagst, dass man ein bisschen auf seine eigene Psyche achten muss und vielleicht so ein bisschen mit seiner Energie da auch haushalten. Woher nimmst du denn die ganze Energie, um sozusagen um das alles so zu verfolgen, was du aktivistisch so verfolgst? Das ist ja schon einiges. Ist die einfach da, die Energie?
Nee. Also ja, wo nehme ich die her? Also ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, mein Aktivismus und meine Arbeit würde gar nichts mehr bringen und die Leute würden mich nur mit Hate vollschütten, hätte ich schon lange aufgehört. So, natürlich, ich lebe ja auch davon, dass Leute mir positives Feedback geben und sagen, dass ich was bewirkt habe bei ihnen oder ausgelöst habe bei ihnen. Und dass viele Leute sich zum Beispiel wohlfühlen, wenn sie auf meinem Profil unterwegs sind oder meine Videos geguckt haben. Das ist ein total schönes Gefühl und das gibt mir Hoffnung, mehr Menschen zu erreichen, so. Und ich habe Tage, an denen ich denke, ich habe gar keine Kraft mehr. Ich habe Tage, an denen ich denke, mir geht's gerade ganz gut. Ich habe ja auch noch meine privaten Sachen, ne? Ist ja nicht so, das ist ja das Ding. Der Aktivismus ist und die Arbeit, die ich mache, machen mir total viel Spaß. Aber wir alle haben ja noch private Sachen. Und das sieht man ja in der Öffentlichkeit oft nicht. Ich versuche da so transparent wie möglich drüber zu sprechen. Aber es gibt keine Geheimformel. Ich habe so ein paar Dinge, die ich versuche zu machen. Das ist Zeit für mich einfach einzuräumen, Zeit am Handy zu reduzieren, Dinge zu tun, die mir Spaß machen und gut tun, wie zum Beispiel Zeit mit FreundInnen zu verbringen, mit denen ich mich dann austauschen und auskotzen kann, manchmal einfach sinnlose Sachen gucken. Ich liebe zum Beispiel bestimmte Serien gucken, die da kriege ich einfach Wohlfühl und bin so kurz Exit, raus aus der Welt. Das war übrigens auch bei Queer Eye Germany für viele so, ne? Also dass sie es geguckt haben, gesagt haben, es war wie so eine kurze Flucht in eine schönere Welt.
Total, für mich auch total.
Ja, das freut mich auch voll. Genau, also das ist so das, was ich für mich persönlich versuche zu machen. Aber es klappt auch mal mehr, mal weniger, ganz ehrlich.
Aber wenn du jetzt sagst, okay, dein Einfluss ist ja, der ist ja schon irgendwie groß, aber der richtet sich ja auch vor allem an Einzelpersonen. Wie Gibt es bei dir auch so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das fragen soll, ich muss kurz überlegen. Du hast das ja vorhin nämlich auch schon gesagt, dass es eigentlich politische und größere und globale Probleme ja auch sind, mit denen wir uns da voll auseinandersetzen. Arbeitest du auch in die Richtung so aktivistisch oder ist deins vor allem Influencer sein?
Also ich bin nicht in der Politik involviert und ich bin bisher auch nicht, also ich habe tatsächlich am Sonntag, also jetzt, Entschuldigung, ich weiß nicht, wann der ausgestrahlt wird, aber ich habe jetzt bald ein Panel mit Renate Künast und noch einer anderen Politikerin und da geht's halt so ein bisschen, also ich kann halt, das und das Schöne ist, ich bin nicht in der Politik involviert, das heißt, ich kann ganz schön meine Meinung rausballern, ungefiltert und muss nicht so tun, als ob ich mich irgendjemand einschleimen will ich nämlich nicht. Aber bisher bin ich quasi nur in der Öffentlichkeit im Sinne von meinem neuen YouTube-Kanal, den ihr abonnieren solltet, unterwegs und auf Instagram und mache da halt einfach so das, was, also versuche damit viele Menschen zu erreichen und das erreicht ja auch schon einige Menschen. Und ich versuche damit ja auch politische Statements zu machen und das, was ich ja meine, ist, dass wir als, zwar individuell nicht das Problem sind, aber in der Masse trotzdem sehr viel bewirken und bewegen können. Und wir müssen darauf hoffen, anders funktioniert das ja nicht. Jede Bewegung hofft ja irgendwie darauf. Die Fridays for Future Bewegung hofft ja auch darauf, so, dass wir endlich gehört werden, dass die Menschen, dass die PolitikerInnen uns endlich zuhören. Denn am Ende des Tages, die meisten sozialen Gerechtigkeitsbewegungen, die werden nicht initiiert von PolitikerInnen, die werden initiiert von den Menschen, die auf die Straße gehen und die laut werden. Die einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und dann irgendwann, wenn der Druck groß genug ist, dann reagiert die Politik. Aber es dauert halt meist so lange, dass man sich fragt, was ist eigentlich los? Und das ist halt echt mit sehr viel Frustration einhergehend. Also ich finde, es geht mit sehr viel Frust einher.
Und mal so ganz grundsätzlich, hast du das Gefühl, unsere Welt wird eher, die Frage kommt mir schon fast ein bisschen, naja, ich frage trotzdem, hast du das Gefühl, unsere Welt wird gerade eher schlechter oder wird sie vielleicht auch bald besser?
Also ich glaube, das ist bei mir tagesformabhängig und davon abhängig, was gerade mein Instagram-Feed mir so reinspielt. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, es wird alles immer beschissener, an anderen Tagen habe ich das Gefühl, nee, das wird. Auch da, ich glaube, wenn wir wirklich der festen Überzeugung wären, dass wir das alle nicht mehr schaffen, glaube ich, würden wir das nicht machen. Und ich habe mal ein Buch mir vorlesen lassen, und zwar, also nicht jetzt von einem Menschen, sondern ein Hörbuch einfach gehört. Lol. Ups. Alyosha ist inzwischen.
Es klang aber sehr gemütlich.
Alyosha hat inzwischen Leute angestellt, die ihm Dinge vorlesen, weil er so arrogant geworden ist. Nee, genau, das heißt Factfulness. Und ich glaube, der Titel ist Factfulness, wie wir lernen, die Welt mehr zu sehen, wie sie wirklich ist. Und da geht es ganz eindrücklich darum, dass wir die Welt durch eine sehr verzerrte Brille sehen und dass eigentlich über die letzten Jahrhunderte alles besser geworden ist. Natürlich gibt es immer mal so Dips und immer mal so, ich sage jetzt mal so Sachen, die passieren, die ein bisschen Rückschritt sind, aber im Schnitt ist alles besser geworden. Und das heißt bei weitem nicht, ja, das Buch ist jetzt auch nicht so, dass sie sagen, dass das alles geil ist und alles toll ist und wir haben immer noch super viele Probleme, aber es ist halt, manchmal glaube ich, denken wir, es ist schlimmer, als es ist, weil wir natürlich auch die Medien haben und das dann sehr selektiv wahrnehmen, so, ne? Wir sind aber auch immer noch in einer sehr privilegierten Position, muss man ja sagen, hier im globalen Norden.
Ich habe noch eine Frage, die mir vorhin noch gekommen ist, als du das erzählt hast, dass du auch früher immer Fleisch gegessen hast. Wie ist denn das jetzt in deiner Familie, wenn du zu Besuch kommst oder so? Bringst du dann deine eigene Soße mit oder wie macht ihr das? Gibt es da irgendwie
also meine
Stress?
Nee, gar nicht. Meine Family war am Anfang, haben wir uns richtig ein bisschen, also relativ viel gezofft, weil ich glaube ich auch sehr anstrengend war. Aber meine Family ist inzwischen komplett vegan. Also meine Mutter und mein Vater, die ja beide schon. Also mein Papa ist über 70 und meine Mama ist noch nicht 70, aber ne, sie wird mich wahrscheinlich nicht dafür mögen, dass ich das jetzt gerade gesagt habe, aber egal. Sind jetzt beide also fast komplett vegan. Also die zu Hause leben sie eigentlich komplett vegan, also ernähren sich komplett pflanzlich und wenn sie mal unterwegs im Urlaub oder so sind, glaube ich, machen sie zwischendurch mal Ausnahmen, dass sie sagen, irgendwie hier, dann nehme ich halt eine Margarita oder was mit Käse oder so. Aber prinzipiell finde ich, ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es halt nie zu spät ist und sie sind nicht vegan geworden, um mir irgendwie einen Gefallen zu tun, sondern wirklich aus Überzeugung und das finde ich halt total cool, dass sie mir inzwischen auch immer Artikel schicken und dann immer sagen, guck mal hier, schon wieder irgendwas und schon wieder mit den Schweinen, das ist ja so furchtbar und versuchen auch immer andere Menschen zu überzeugen davon. Mein Bruder lebt, glaube ich, vegetarisch, aber ist halt auch super affin dafür und ich bohre immer mal wieder, also ich habe zum Beispiel dieses Jahr meinem Bruder auch wieder gesagt, hast du nicht mal Bock, wieder beim Veganuary mitzumachen? Hat er dann auch, aber ja, also ich bin sehr, sehr glücklich damit, mit dem Verlauf
Ja, dann hast du ja aber auch richtig was ausgelöst. Und es ist ja so sehr messbar und sehr nah irgendwie.
Voll.
Jetzt können wir vorstellen, dass das schön ist.
Ja. Das ist auch echt angenehm, weil ich mir wirklich nie Sorgen machen muss, wenn ich bei meinen Eltern zum Essen eingeladen bin, dass die da irgendwas verkacken, ne? Das ist, also, das denkt man ja dann manchmal so, oh Gott, ich gehe jetzt zu meiner Family und die wissen gar nicht, was das ist. Und dann ist aus Versehen doch Butter oder Ei oder irgendwas drin. Aber nee, das ist funktioniert sehr gut.
Ich finde das ganz cool, weil das auch so diesem, ja, dieser Annahme widerspricht, dass die ältere Generation sich irgendwie nicht mehr ändern kann oder dass die so stur sind oder zu wenig machen. Also ich finde das irgendwie auch schön, mal so eine Geschichte zu hören, wo das eben gerade innerhalb von der Familie auch nicht problematisch ist.
Voll, aber ist ja auch wieder eine Frage der Kommunikation, ne? Also und auch letztlich wie Glück ein bisschen vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, inwieweit wir das irgendwie besser hinkriegen, dass es nicht eine ältere versus jüngere Generation ist, sondern dass es halt mehr ein, lass uns miteinander reden und irgendwie ja, einen gemeinsamen Weg finden. Wir sind halt in der, also ich glaube, die jüngere Generation hat halt das Problem, dass wir in einer beschisseneren Position sind, dass wir letztlich auf die ältere Generation angewiesen sind und nicht mehr machen können, als darüber sprechen. Und das ist ja bei vielen Formen des Aktivismus so, dass wir eigentlich auch auf als, ich sag mal, Minderheit oder marginalisierte Gruppe darauf angewiesen sind, dass eine andere Mehrheit auch auf unserer Seite ist und uns unterstützt.
Ja klar, es braucht irgendwie so eine Ergänzung von der anderen Seite. Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben in jeder Folge am Ende eine Frage noch aus der Community.
Nur eine?
Eine. Ich hab zwei hier, ich kann dir auch zwei stellen.
Ja, also ich freue mich halt immer, wenn Menschen dann draußen auch Fragen stellen.
Na, dann stell ich dir beide, die ich
hau hier raus.
Sonst suche ich immer irgendwie eine aus, ich stelle dir beide. Die erste wäre von Anna. Wie hat sich dein Leben als Privatperson verändert, seit du so sehr in der Öffentlichkeit stehst?
Hallo, liebe Anna. Gar nicht so doll, tatsächlich. Also ich bin tatsächlich ganz oft vergesse ich das, weil das halt so bizarr ist, weil das Problem ist, man hat ja, du hast dein Handy in der Hand und du redest halt in die Kamera und dann lädst du die hoch und das war's. Ich denke ja dann gar nicht so krass darüber nach, dass das, keine Ahnung, wie viele tausend Leute sehen. Und also beziehungsweise ja so viele, dass man teilweise denkt, man könnte ja ein Stadion damit füllen, ne? Also wirklich, wenn 50.000 Leute so eine Story angucken, das ist ja wahnsinnig viel eigentlich, aber das ist ja viel zu abstrakt, sich das vorzustellen. Und deswegen war es halt für mich so, ich bin oft, werde ich angesprochen, dann bin ich so, ach, wie cool, ja, voll schön, voll nett, dass du mich ansprichst. Ja, ich freue mich auch. Und dann denke ich mir so, ja, stimmt, die Leute sehen ja wirklich die Sachen, die ich gucke und gucken die zu. Also es ist schön, aber es hat sich jetzt nicht krass verändert. Ich würde auch nicht sagen, dass ich so ein Level habe wie, keine Ahnung, Rezo oder irgendwelche Leute, die halt wirklich wahrscheinlich konstant angequatscht werden. Aber ich freue mich auch immer, angesprochen zu werden. Also alle, die mich auf der Straße sehen, mir ist es lieber, wenn ihr mich ansprecht, als wenn ihr mir danach schreibt, ich habe dich gesehen, im Zweifel noch ein Foto gemacht und dann gesagt, ich habe dich gerade gesehen. Das hat immer so was Beobachtendes. Ich finde das irgendwie creepy. Also gerne ansprechen. Ich freue mich.
Okay, sehr gut. Dann stelle ich dir noch die zweite Frage von Lukas. Bei Queer Eye Germany versuchst du ja den KandidatInnen eine gesunde Ernährungsweise näher zu bringen. Wird das auch so umgesetzt? Also ich meine, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst und inwieweit ihr das weiter verfolgt, aber hast du das Gefühl, dass das gut funktioniert?
Das ist sehr schwer zu beantworten, vor allem, weil wir ja wirklich wenig Zeit haben. Wir sehen uns ja tatsächlich nur eine Woche und natürlich verbringen wir mehr Zeit miteinander, als man irgendwie jetzt in der 40-Minuten-Sendung sieht. Es ist echt schwierig. Ich habe das Gefühl, ich versuche, Denkanstöße zu geben, die dann auch da bleiben. Aber am Ende ist es halt so, wir kennen das alle, man geht zurück in sein altes Leben und wenn diese Einflüsse wegfallen, kann es halt auch passieren, dass man rückfällig wird, ne? Dass man einfach sagt, naja, komm, ist jetzt auch egal. Deswegen sage ich Leuten immer, es ist nicht schlimm, wenn du mal rückfällig wirst, aber versuch dich mal wieder dran zu erinnern, so, worüber wir gesprochen haben, was wir gemacht haben. Und wenn jetzt zum Beispiel, wir haben ja damals so ein Dominion-Screening gemacht, wo wir, keine Ahnung, 25 Leuten Dominion gezeigt haben und die Leute waren natürlich mega schockiert und einige haben geweint und sind rausgegangen, haben gesagt, ich esse nie wieder Fleisch und zwei Wochen später haben sie wieder Fleisch gegessen, weil sie halt wieder zurück in ihr altes Leben sind, in dem ein Umfeld ist, das im Zweifel sogar genervt davon ist und einem dann sagt, boah, nerv, jetzt willst du kein Fleisch mehr essen, weil du einmal diesen Film gesehen hast und dann kommen irgendwelche Ausreden und sagen, ja, das ist doch nur Ausnahme in Deutschland, jetzt stell dich mal nicht so an und hier, das ist qualitativ gutes Fleisch und bla bla bla. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie das passiert und dasselbe gilt natürlich auch für andere Menschen in anderen Situationen. Das heißt, ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen eine Frage des Umfeldes, auch wie man lebt und ich hoffe und ich glaube auch, dass es bei vielen wirklich was bewirkt hat, auch nachhaltig. Aber ich weiß es nicht.
Dann habe ich noch 3 schnelle Fragen für dich. Du musst dich jetzt nicht krass stressen, aber es sind sozusagen immer so unsere 3 Abschlussfragen. Mhm. Und die erste wäre, wie soll unsere Welt 2050 aussehen?
Wäre schön, wenn sie noch da wäre.
Wäre schön.
Ich glaube, vor allem 2047 sollen die Meere schon leer gefischt sein, wenn wir so weitermachen. Ist das 47 richtig oder 42? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe irgendeine Zahl im Kopf.
Ich habe die akkurate Zahl jetzt.
Aber
auch nicht.
Genau, das wäre zum Beispiel auch toll. Also ich würde mich einfach freuen, wenn wir die Kurve noch kratzen, tatsächlich, was die Klimakrise angeht. Und dass es einfach eine immer vegan-freundlichere Welt wird. Ich wünsche mir, also wenn ich mir es komplett wünschen darf, dann natürlich wünsche ich mir eine vegane Welt, die komplett in Peace lebt. Aber lass uns mal realistisch bleiben, das wird nicht passieren. Aber vielleicht hat sich bis dahin so viel getan, dass ganz, 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 ganz Veganismus fast schon normal geworden ist und vielleicht sogar die Mehrheit schon geworden ist. Und vielleicht auch, dass sowas wie das Queerfeindlichkeit immer weniger wird, Rassismus, all diese Sachen einfach weniger werden. Ich meine, dafür arbeiten wir ja, ne? Daran.
Dann 2. Frage. Du kannst 3 Generationen in die Vergangenheit zurückreisen. Welchen Tipp würdest du den Menschen geben?
Boah. Go vegan. 3 Generationen zurück. Ich glaube tatsächlich, dass dieser massive Fleischkonsum erst, ich weiß gar nicht, wann der so massiv, ich glaube, ist er nicht vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg so krass angestiegen?
Also ich glaube auch, es ist eher ein Phänomen so der 50er, 60er.
Ja, genau. Also vielleicht wäre es dann so, dass ich sagen würde, ey Leute, lass das mal, bitte. Weil wir versauen uns damit echt einiges, ne? Also wir begünstigen damit Pandemien, wir multiresistente Keime werden immer mehr Thema, gesundheitliche Probleme und so. Lass das mal, bitte, einfach. Boah, es ist halt so schwierig. Ich meine, es gibt so viele Sachen, die man sagen kann. So viele Sachen. Ich würde am liebsten den Menschen einfach sagen, ey, macht mal die Augen auf und hört Betroffenen zu. Wenn Betroffene von Diskriminierung mit euch sprechen, hört denen einfach mal zu. Aber so einfach ist das ja nicht.
Aber es wäre schon eine gute Botschaft.
Das wäre eine gute Botschaft, ja, aber so einfach funktioniert das ja leider nicht.
Okay, dann letzte Frage. Was ist dein liebstes Familienrezept?
Ein Familienrezept? Also bedeutet meine Eltern oder?
Ja, vielleicht von zu Hause, von den Eltern.
Also meine Eltern kochen ja kaum noch für mich, weil wir sehen uns jetzt auch nicht mehr so krass viel und telefonieren tendenziell eher. Ich sage jetzt einfach mein aktuelles Lieblingsrezept, was ich mir koche. Aktuell würde ich sagen, meine Lasagne oder meine Pizza. Oder meine Sommerrollen, weil jetzt gerade Sommer ist.
Du musst dich entscheiden.
Okay, dann sage ich jetzt meine Sommerrollen. Weil jetzt gerade Sommer ist und ich die ganz lecker finde.
Das klingt super. Cool. Ja, dann war's das. Ayosha, ich danke dir total, dass du hier im Podcast warst. Und ja, schön, dass du die Zeit hattest, uns das alles zu erzählen.
Sehr, sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Danke für die Fragen. Und ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Tag.
Und genau, danke an alle ZuhörerInnen auch. Hört gerne auch in die anderen Folgen rein und macht's gut.
Tschüss.